Halleluja. Also ich begrüße euch erstmal in den wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und für immer gehört ihm der Thron, dieses Lied. Hat irgendetwas in mir bewirkt, gerade also wirklich dieser Thron, auf dem unser Herr sitzt. Der Psalm 22, 4 sagt, dass Gott über unsere Lobpreis thront. Und ihm gebührt es wirklich zu nehmen, Lobpreis, Dank und Ehre. Wir müssen unseren Herrn von seinem Thron aufstehen lassen. Denn nämlich, wenn Gott von seinem Thron aufsteht, dann geschieht irgendetwas. Es bleibt nicht einfach, ohne dass etwas geschieht. Dadurch geschehen Wunder, Zeichen, Heilungen und. Aber wir sind dazu da, um ihn von seinem Thron aufstehen zu lassen. Amen. Wir kennen uns nicht. Wir sind, wie ihr wisst, auch hier bei euch in der Gemeinde mit untergekommen. Wir sind deutsche Zigeuner. Wir leben schon seit circa 300-400 Jahren in Deutschland, nachweisbar. Und bei uns hat es die letzten 40 Jahre ist angefangen, dass das wahre Evangelium zu uns gekommen ist. Unsere ganzen Vorfahren waren Katholiken. Sie dachten, das wahre Evangelium zu kennen. Und seit 40 Jahren sind Leute aus Frankreich gekommen, auch Zigeuner. Und Gott hat sie mächtig benutzt und die haben uns das Wort hier nach Deutschland gebracht. Und seit 40 Jahren ist eine Erweckung bei uns auch geschehen. Aber die Erweckung geschah in Deutschland erst ganz richtig 1980. Und seit den 80er Jahren ist wirklich ein Boom bei uns Zigeunern geschehen. Alle nehmen sie Jesus an, sie kommen, hören, nehmen Jesus an, lernen den richtigen Glauben. Denn auch die Bibel sagt ja, im Johannes 7, 38, dass wenn jemand an ihn glaubt, so wie die Schrift es sagt, dass aus dessen Leib Ströme lebendiges Wasser geschehen. Also biblisch gesehen. Nicht, was Menschen überliefert worden ist, sondern alles, was die Bibel uns sagt. Amen. Das ist ein kurzes Vorwort gewesen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was werde ich predigen, weil bei uns Zigeuner irgendwie, wir evangelisieren sehr viel und wenig Studium. Deshalb die letzten paar Tage oder Woche hat uns unser Bruder Rolf wirklich gezeigt, was es heißt, die Bibel zu studieren und nicht nur zu evangelisieren. Und dann fragte ich mich, oh Herr, was soll ich jetzt bloß predigen? Was soll ich diesen Menschen predigen? Es sind wahrscheinlich alle schon Christen, die meisten, wiedergeborene Christen oder alle. Was will man so den Menschen predigen? Und da habe ich das eine getan und habe gesagt, Herr, nicht ich werde predigen, sondern du wirst predigen. Weil er kann es besser wie ich. Amen. Okay. Ich möchte heute von der Nachfolge Christi etwas erzählen. Und ich werde einfach mit anfangen. Ich werde anfangen in Matthäus 9, 35 bis 37. Als Überschrift steht dort die große Ernte. Ich denke mal, das haben wir alle schon gehört, aber ich lese es nochmal vor. Und Jesus ging ringsum in alle Städten und Dörfer, lehrte in ihre Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut, wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seinem in seine Ernte sendet. Amen. O himmlischer Vater, ich komme jetzt als dein Knecht, als dein Diener vor deinem heiligen Thron, o himmlischer Vater. Ich bitte dich, o Herr, dass du heute zu uns sprichst, o Herr, dass du uns dieses Wort offenbarst, o Herr, dass wir es tiefer kennenlernen, o Herr, dass wir den Sinn ergreifen dieses Wortes, o himmlischer Vater. Und ich bitte dich, Herr, die Salbung, die du auf mir gelegt hast, dass sie sichtbar wird, o Herr. Dass ich nicht aus meinen Gedanken reden werde, o Herr, sondern nur das, was dein Wille ist, o himmlischer Vater. Heiliger Geist, du bist gesandt, um uns zu lehren und uns zu unterweisen, Heiliger Geist, und uns zu helfen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt Zeit und Raum übernimmst, Heiliger Geist, und dass du wirklich es bist, Heiliger Geist, der uns führt in aller Wahrheit und aller Erkenntnis, Heiliger Geist. Ich danke dir, himmlischer Vater, für diese Gnade, die du uns geschenkt hast, o himmlischer Vater. Und alles, o Herr, geschieht zu deiner Ehre. Und ich sage dir Dank in dem wunderbaren Namen deines Sohnes, Jesus Christus aus Nazareth. Amen. Okay. Wir sehen, dass hier wird geredet von einer großen Ernte, aber es sind wenige, die in dieser Ernte dienen oder arbeiten. Naja, Gott hat ja auch nicht alle Menschen gesagt, sie sollen hinausgehen in die Welt und das Evangelium verkündigen, sondern nur zu den Pastoren und Predigern und Evangelisten. Ich denke mal, das ist so nicht richtig. Sondern jeder von uns ist es gegeben oder jeden von uns ist der Auftrag gegeben, in die Ernte hineinzugehen und die Ernte einzusammeln. Ich denke mal, das wissen wir alle, das haben wir schon alle erkannt. Nur jetzt in die Fußstapfen Jesus zu treten, um dass wir auch weitergehen und predigen das Evangelium und in seine Nachfolge treten, es ist nicht ohne ein Opfer zu bringen. Jeder, der ein Christ ist, der muss auch ein Opfer bringen. Ja, Jesus war das Opfer, das einmalige Opfer, das letzte Opfer, denken wir, sagen wir. Aber auch wir müssen ein Opfer darbringen, wenn wir in die Nachfolge Christi treten wollen. Und dieses Opfer ist ganz einfach unser ganzes Leben, das alte Leben, was wir haben. Nicht mehr ich lebe, sagt Paulus, sondern was ich lebe, das lebe ich meinem Herrn Jesus Christus. Und das sollte auch unsere Einstellung sein. Nicht mehr, dass wir uns im Vordergrund stellen, nicht mehr, dass wir leben wollen, sondern das, was wir leben, das sollen wir für unseren Herrn Jesus Christus leben. Ich habe mir aufgeschrieben im 1. Petrus 2, 21, da steht geschrieben, ein Moment. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen in seinen Fußstapfen. Das heißt nichts anderes, er hat gelitten, also sollen auch wir leiden. Ja wie, sollen wir uns auch kreuzigen lassen? Sollen wir auch auf dieses Kreuz gehen? Nein, denke ich mal nicht. Unser Leid ist diese schöne Welt mit ihren Gütern, mit ihr vieles Geld, mit dieser Herrlichkeit, die sie hat. Einfach, dass wir uns davon lossagen. Denn die Welt, sie bindet uns, sie will uns etwas geben. Aber wir wissen, dass das, was die Welt gehört, dass es nicht von Ewigkeit ist. Es ist nur für eine kurze Zeit. Und das sollten wir vergessen. Nicht mehr der Welt anzuhängen, sondern alles aufzugeben, was mit der Welt zu tun hat eigentlich. Und wir sollten wirklich, wenn wir Christus nachfolgen wollen, wenn wir einmal Ja gesagt haben zu unserem Herrn Jesus, dass wir es auch ausleben. Das reicht nicht, wenn wir die Bibel nur lesen und studieren. Nein, wir sollen die auch leben. Amen. Das ist, glaube ich, mal eine der wichtigsten Sachen, um in die Nachfolge Christus zu gehen, vieles Weltliche abzulegen. Das ist unser Leid, was wir tragen müssen, auf vieles zu verzichten. Aber verzichten heißt auch, Christus zu folgen, so wie er gelebt hat. Also das heißt jetzt nicht, du sollst kein Auto haben, du sollst kein Geld haben, du sollst keine Wohnung haben, sondern dich einfach umgürten und losgehen. Nein. Es heißt ganz einfach, ihn in Wahrheit zu folgen. Der Matthäus 16,24 sagt es uns ja auch, dass wer mir nachfolgen will, das können wir nochmal lesen, Matthäus 16,24, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand folgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Der, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Amen. Mein Leben zu verlieren. Wie kann ich mein Leben verlieren? Ja, indem ich Christus einfach nachfolge. Und nicht mehr, wie gesagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt. Wozu dient das denn alles, dass ich jetzt Jesus nachfolge, auf alles verzichte? Was bringt mir das überhaupt? Ich bin doch errettet. Als ich Jesus angenommen habe, wurde ich errettet. Als ich ein wiedergeborener Christ geworden bin, bin ich errettet worden. Ich habe das ewige Leben. Was denn noch? Warum soll ich ihn jetzt auch noch nachfolgen? Das lassen mal die anderen tun. Ich brauche es ja nicht zu tun. Es gibt ja Prediger, Predigerinnen, Pastoren, Pastorinnen, die das alles tun. Muss ich jetzt auch tun? Ich bin doch errettet. Ich brauche das nicht mehr. An irgendeiner Stelle steht, wir sollen uns keine Schätze hier auf Erden sammeln, sondern wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln. Und dieses Wort hat mich immer irgendwie inspiriert oder auch immer überlegen lassen, was bedeutet das eigentlich? Ich soll mir keine Schätze hier auf der Erde sammeln, sondern Schätze im Himmel. Ja, gut, dann häufe ich mir hier Geld mit an oder Gold und Silber oder was weiß ich nicht alles und nehme es dann mit in den Himmel und spare es und gebe es nicht hier auf Erden aus. Soll es das heißen? Oder wie sammle ich mir Schätze im Himmel, habe ich mir immer gedacht. Und irgendwo kam mir mal der Gedanke und dachte, ja, wie kann ich mir Schätze im Himmel sammeln? Und ich dachte mal, oder ich denke mal, dass es so ist, es muss nicht stimmen. Aber ich denke und ich glaube es, dass es so ist. Wenn ich Menschen für Gott gewinne, wenn ich einen Armen, Bedürftigen helfe und bringe ihn zu Gott und führe ihn zu Gott, ich denke mal, damit sammle ich mir ein Stück im Himmel, ein Stück Reichtum an. Und ich sammle, und ich sammle, ich gehe, verkündige, bringe Menschen, diene Menschen, helfe Menschen. Aber aus was für einer Emotion tue ich das heraus? Warum tue ich es? So, weil ich mir jetzt da einen Schatz unbedingt anhäufen will, weil ich hier auf Erden kein reicher Mann bin, will ich jetzt da oben ein reicher Mann sein? Deswegen tue ich das? Nein. Ich tue es aus Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Und das sollte alle unsere Motivation sein, Menschen zu gewinnen für unseren Herrn Jesus Christus. Das ist die erste Nachfolge. Da wirst du viel investieren müssen. Da wirst du viel aufgeben müssen. Und du wirst auch vieles dadurch erlangen. Du wirst viele Menschen für Jesus gewinnen. Und die Frage ist eigentlich, wenn ich mir jetzt diese Schätze gesammelt habe in diesem Himmel, wozu habe ich sie mir gesammelt? Was fange ich damit da oben an, wenn ich da oben bin? Ja, was werde ich da oben mitmachen, denke ich mir mal. Kann ich es da oben gebrauchen? Werde ich es ausgeben? Kann ich mir davon etwas kaufen? Oder was? Wozu dient das denn eigentlich? Und ich habe gesucht und gefragt, was ist es eigentlich? In Matthäus 6,20 sagt das, sammelt euch Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Ah, wie? Da oben wird auch geklaut, wird auch gestohlen? Was? Was mache ich? Wo soll ich dann hinsperren? Gibt es da einen Safe oder gibt es da eine Bank da oben irgendwie? Nein, sicherlich nicht. Und dann habe ich geforscht und gesucht, wozu dient es eigentlich? Der Sinn der Nachfolge ist eigentlich der. Den ersten Sinn finden wir im 1. Korinther 9,25. Wer möchte, kann mit mir mitlesen. 1. Korinther 9,25. Und da steht geschrieben: Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge, wie schon gesagt. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen. Es ist wirklich so, dass viele Menschen in dieser Welt kämpfen, rennen, versuchen, aus ihrer Kraft heraus etwas zu tun. Und was bekommen sie? Einen Siegespreis. Ein Sportler zum Beispiel. Er läuft, da laufen 10 Leute auf eine Kampfbahn und laufen alle in eine Richtung und jeder will der Erste werden. Warum? Weil er möchte einen Preis empfangen. Und auch so sind Christen, denke ich mal. Wir laufen alle auf ein Ziel hinzu. Und das sollten wir auch tun, alle auf ein Ziel hinzulaufen, um einen Preis zu empfangen. Natürlich, die Welt, die gibt dir einen Preis, der vergänglich ist. Aber, wie Paulus hier schon sagt, jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen Kranz. Einen unvergänglichen Kranz. Also ein Preis, ein Siegespreis. Was mache ich jetzt damit? Jetzt habe ich mir schon Schätze genug angesammelt da im Himmel und jetzt kriege ich noch einen Preis dafür. Ah, vielleicht ist es deswegen, dachte ich mir. Ein Preis gehört ja zu dem, bekomme ich, wenn ich etwas getan habe oder etwas gewonnen habe. Gut, dachte ich mir. Jetzt war ich am Weiterüberlegen und sagte, ja, aber auch dieser Kranz, was mache ich mit diesem Kranz? Wozu dient mir dieser Kranz? Was fange ich mit diesem Kranz an? Und ich suchte natürlich weiter in der Bibel und fragte weiter. Und der Herr zeigte mir dann den 2. Timotheus 4,8. Und da steht geschrieben: Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage geben wird, nicht aber mir alleine, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Irgendwo fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Eine Krone der Gerechtigkeit. Krone der Gerechtigkeit. Und wer kommt und gibt sie mir? Der Herr persönlich. Oh, wunderbar. Jetzt bleibe ich hier mal kurz stehen und möchte über unseren Freund Petrus reden. Über seine Nachfolge, über seine Berufung in die Nachfolge. Und wir wissen alle, als Jesus zu ihm kam, sagte er, komm und folge mir nach. Aber das ganze Vorgeschehen, die Vorgeschichte war diese, dass Petrus draußen war, am Fischen, er hat sein Werk getan, er hat sein tägliches Brot verdient, er kam zurück und sie haben keine Fische gefangen. Und plötzlich, dieser Jesus steht vor ihm und sagt zu ihm, komm, lass uns noch einmal hinausfahren und werfe deine Netze aus. Und er sagt, Herr, wir haben nichts gefangen, den ganzen Tag über, die ganze Nacht über. Aber Petrus sagt, aber weil du es sagst, tue ich es. Hat er es jetzt wirklich so in Ehrfurcht, gleich im Glauben gesagt, ja, Herr, ich tue es, weil du es mir sagst? Wir dürfen eins nicht vergessen, Petrus kannte Jesus nicht bis zu diesem Zeitpunkt. Er wusste gar nicht, wer er ist. Er wusste nicht, dass er der Sohn Gottes ist. Und Petrus, ich denke mal, er hat das so gesagt, aus Trotzreaktion. Naja gut, weil du es mal sagst, dann wollen wir mal sehen, was daraus wird. Dann lass uns mal sehen, ich sage jetzt mal so, na du groß, mal sehen, was du jetzt sagst damit. Mal sehen, was jetzt geschieht, weil du sagst, gut, dann fahre ich eben nochmal hinaus. Und was tun sie? Sie fahren hinaus und sie werfen ihre Netze aus und wir wissen das Ergebnis. Ein Netz voller Fische. Und jetzt kommen sie zurück und jetzt erkennt Petrus, dieser große Petrus, der ein Haus hat, der ein eigenes Schiff hat oder Boot hat, hat eigene Netze. Und er soll jetzt plötzlich, hat eine Frau, muss er gehabt haben, denn er hat eine Schwiegermutter gehabt. Also gehe ich mal von aus, dass er auch eine Frau, obwohl es nicht geschrieben steht, aber er hat eine Schwiegermutter gehabt, also hat er auch eine Frau gehabt. Er hat ein bequemes Zuhause gehabt. Er hat seine tägliche Arbeit gehabt, er war nicht arbeitslos. Ich weiß nicht, vielleicht hat er eine Hypothek auf sein Haus gehabt oder so, ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, es hat ihn alles gehört. Und das soll er jetzt plötzlich alles aufgeben. Und einfach jemanden folgen, den er nicht kennt. Und was tut Petrus? Er gibt wirklich alles auf und folgt Jesus nach. Und er ist mit Jesus gegangen, hat Wunderzeichen gesehen. Und da kam der Tag, wo er mit Jesus zusammen ist und Jesus sagt, er wird jetzt überführt werden. Und Petrus sagt auf einmal, Herr, ich werde mit dir bis in den Tod gehen. Bis in den Tod. Wer von uns, sage ich jetzt mal, würde mit Jesus bis in den Tod gehen? Wer hätte das Jesus versprochen? Danke auch. Ja, ich liebe Jesus, ich gehe mit ihm bis in den Tod. Das, denke ich mal, sagt jeder von uns. Oder haben wir da eine Grenze? Petrus sagt es, Herr, bis in den Tod werde ich mit dir gehen. Und was sagt Jesus zu ihm? Petrus, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Nein, niemals, denkt sich Petrus. Und schwuppdiwupp, es kommt die Zeit und er verleugnet ihn dreimal. Er bricht zusammen in Tränen und okay. Jesus gekreuzigt, auferstanden. Johannes 21. Ich lese mal kurz die Geschichte. Ich glaube aber, wir kennen sie alle. Ist eine interessante Sache für mich gewesen. Ich habe diese Predigt gehört und bis dahin hatte ich sie eigentlich gar nicht so verstanden. Aber ich danke den Herrn, dass er es mir gezeigt hat. Ich fange an von zu lesen. Vom Vers 3. Entschuldigung. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als sie aber schon morgens war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten mit nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtet er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit den Booten, denn sie waren nicht ferne vom Lande, und etwa 200 Ellen und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun auch ans Land stiegen, sahen sie einen Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz ans Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kam Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen das Gleiche auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus zu den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Hier spiegelt sich die Geschichte wieder zum zweiten Mal ab. Also spielt sich die Geschichte wieder, gehen sie zum Fischen und sie fangen wieder nichts. Und wieder steht Jesus da und spricht zu ihnen. Das war das zweite Mal die gleiche Begegnung. Eigentlich, was hat das für einen Sinn? Erst als Jesus noch als Mensch in dieser Welt war und dann als auferstandener Jesus. Und Petrus, dieser Petrus, der Jesus verleugnet hat, er ist nackt, oberkörpernackt, das heißt, er ist offenbart worden. Irgendetwas muss geschehen sein in die ganze Zeit, wo Jesus nicht da war. Und Jesus tritt zu ihnen, gibt ihnen das Mahl. Und jetzt kommt für mich das Große eigentlich. Jesus fragt, Simon, liebst du mich? Und Simon sagt, Herr, du weißt, ich hab dich lieb. Und er fragt ihn das zweite Mal, Simon, liebst du mich? Und er sagt wieder, Herr, du weißt, ich liebe dich, ich hab dich lieb. Und es ist mir nie aufgefallen, wenn ich diese Geschichte gelesen habe, dass Jesus ihn fragt, liebst du mich? Und er sagt, und gibt ihn als Antwort, ich habe dich lieb. Ja, okay, das ist eigentlich normal, dass man das so sagt. Nein. Jesus fragt ihn hier, Simon, ergabst du mich? Und er erwidert ihn, ich filio dich. Das heißt, Jesus fragt ihn, liebst du mich von ganzem Herzen? Wer weiß, was Agape-Liebe heißt? Göttliche, also ganz genau. Also ich drücke es immer so aus, lieben ohne zu fordern, ohne etwas zu fordern. Also bis in den Tod hinein, bis alles. Denn Jesus hat uns diese Agape-Liebe vorgelebt. Und dieses Wort hat mich dann so berührt, inspiriert. Ergabst du mich, Petrus? Und er sagt, Aphilius. Das heißt, ich kann dich nur so ein bisschen lieben. Warum hat er das ihm jetzt gesagt? Warum hat er nicht mehr gesagt, ja, bis in den Tod? Weil er hat Jesus einmal enttäuscht. Und er wusste es. Er hat sich geschämt zu sagen, ja, ich ergabe dich auch. Er konnte es einfach nicht mehr sagen. Wie viele Christen von uns heute, die ihnen die Nachfolge Christi folgen, wie weit opferst du dein Leben? Wie weit gehst du mit deiner Agape-Liebe? Oder hast du auch nur Filius-Liebe? Was fordert Jesus von uns? Fordert er von uns auch diese Agape-Liebe? Grenzenlos? Ohne Einschränkung? Oder erwartet er von uns so wie von Petrus? Filius, nur bis es mir möglich ist. Ich kann dir nur so viel helfen oder Gutes tun, wie mir möglich ist. Was ist mit unserem Glauben? Was ist unser Glaube wert in diesen zwei Dingen? Wie folgst du Jesus nach? Grenzenlos? Setzt du alles ein? Oder auch nur bis zu einem gewissen Weg oder bis zu einer gewissen Grenze? Oder setzt du dir selber Grenzen? Bist du einer, der auch am Anfang Jesus versprochen hat, ja, bis in den Tod werde ich mit dir gehen, Herr. Ich würde alles für dich tun. War das eine Euphorie, als du dein Leben Gott übergeben hast? Aber wie sieht es heute aus? Bist du immer noch so euphorisch und sagst, ja Herr, ich gehe bis ans Ende mit dir? Das sollten wir, bis ans Ende mit Jesus gehen. Es kommen Probleme in unser Leben, ist sicher, ist logisch irgendwo. Aber dazu sind die Probleme da, dass wir sie überwinden. Denn Jesus sagt, ich habe die Welt vor euch überwunden. Glauben wir das? Glauben wir, dass der, der in uns lebt, stärker ist wie der, der in der Welt lebt? Also, dann brauchen wir uns doch gar nicht mehr zu fürchten. Was sagt er im Lukas 10, 19? Ich habe euch Macht gegeben. Was machen wir mit dieser Macht? Nehmen sie wir in Anspruch oder lassen sie wir einfach so in die Winde schwinden? Sobald ein kleines Problem kommt, boah, Herr, wo bist du? Wie die Jünger auf dem Wasser, als der Sturm kam. Jesus schläft in ihnen, Jesus ist bei ihnen. Und sie haben gesehen, was Jesus getan hat. Sie waren dabei, als Jesus Wunder und Zeichen, als er Tote erweckte. Und trotzdem kommt ein kleiner Sturm. Herr, wir sterben. Ihr Kleingläubigen, sind wir auch kleingläubig? Wenn ein Problem auf uns kommt, wie reagieren wir? Ich gehe zugrunde oder Herr, ich habe Autorität. Ich werde das mit dir überwinden. Probleme sind da, um sie zu überwinden. Und aus uns selber können wir es nicht tun. Deshalb hat er uns seinen Geist gegeben. Deshalb lebt der Heilige Geist in uns. Deshalb erinnert uns der Heilige Geist. Deshalb lehrt er uns der Heilige Geist. Es ist nicht umsonst, dass wir in seine Nachfolge treten. Er hat uns ausgerüstet. Er hat uns ausgerüstet mit den besten Waffen, die es gibt, gegen die keiner was tun kann. Die Waffenrüstung gehört uns Christen. Aber haben sie wir angezogen? Benutzen wir sie? Was nützt mir der schönste Schuh oder der schönste Stiefel, wenn er nur im Schrank steht und ich benütze ihn nicht? Wir sollen gestiefelt sein, sagt, um das Evangelium hinauszutragen. Umgürtet. Helm des Heils. All diese Waffenrüstung hat uns Gott gegeben, dass wir ausgerüstet sind, dass wir in diese Welt hineingehen können. Aber was machen wir oftmals? Ein kleines Problem und wir wissen nicht weiter. Wo läufst du hin, wenn du ein Problem hast? Zu deinem Pastor? Hilf mir. Oder läufst du zu Jesus? Es ist gut, dass du, wenn du mal Fragen hast oder in Not bist, dass du zu deinem Pastor gehst. Dazu ist er ja da. Aber Jesus ist eigentlich unser Ansprechpartner für alle diese Probleme. Amen. Und dieser Petrus, der Ärmste, sage ich jetzt mal, er konnte nicht mehr sagen, Agabe, ich sterbe mit dir. Ich denke mal, vielleicht will er es gar nicht, Jesus, dass wir mit ihm sterben, weil er weiß es doch. Er weiß, dass wir Menschen sind. Er kennt unsere Grenzen. Wir kennen sie noch nicht, weil wir sind vielleicht noch gar nicht an unsere Grenze gelangt. Möge uns der Herr davor bewahren. Aber der Geist Gottes, der in uns lebt, er ist, der uns führt in aller Wahrheit und aller Gerechtigkeit. Ich möchte zurückkommen zu Timotheus 2, 2. Timotheus, Vers 4, Kapitel 4 und Vers 8. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber alleine mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Die Krone der Gerechtigkeit. Also sie hat nichts zu tun mit der Krone des Lebens. Diese Krone der Gerechtigkeit wird auch in der Offenbarung gezeigt, und da sagt er, wir sollen darauf Acht geben, dass sie uns niemand stehlen kann. diese Krone der Gerechtigkeit. Wozu brauche ich diese Krone? Und da möchte ich dann auch zum Schluss kommen. Und das ist eigentlich der ganze Sinn der Nachfolge Christi. Also erstens, Menschen für Christus zu gewinnen. Und der zweite Sinn ist dieser. In der Offenbarung 4,10. Ich lese vom Vers 9, ja? Und wenn die Gestalt Preis und Ehre und Dank geben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, auf dem Thron saß, und betet ihn an. Und der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen: Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden geschaffen. Für mich war es ein Aufwachen plötzlich, diese Krone der Gerechtigkeit. Ich habe mir Schätze gesammelt im Himmel und jetzt weiß ich plötzlich wofür. Ich möchte gerne, dass ihr euch das mal bildlich vorstellt, euch vorstellt. Alle Menschen, alle, die Jesus angenommen haben, sind jetzt im Himmel, stehen vor dem mächtigen Thron Gottes. Und wie wir wissen, jeder Einzelne wird vor dem Thron Gottes stehen. Und wie er gesagt hat, er wird uns die Krone der Gerechtigkeit selbst auflegen. Und er wird sagen: Rolf, mein Sohn, komm zu mir. Und Rolf, der genügend Menschen, der sich einen Schatz angesammelt hat im Himmel, kommt vor Jesus. Jesus kommt zu ihm, nimmt diese Krone der Gerechtigkeit und will sie ihm aufsetzen. Und Rolf sagt: Nein, Herr. Und der Herr sagt immer wieder: Rolf, das ist für dich. Und Rolf sagt: Nein, Herr. Und Jesus sagt: Rolf, ich setze dir diese Krone auf, der Gerechtigkeit. Und er setzt sie ihn auf. Und was tut Rolf? Er nimmt diese Krone und legt sie ihm vor die Füße und sagt: Herr, dieser Schatz war nicht mein Gewinn, sondern es war dein Gewinn. Denn du, dir gebührt es zu nehmen, Lob, Preis, Dank und Ehre und Kraft. Und dazu dient diese Krone der Gerechtigkeit. Dazu dient es, sich Schätze zu sammeln im Himmel. Denn wenn ich kommen werde und ich habe keinen Schatz im Himmel, ich bin zwar auch dort, aber ich stehe mit leeren Händen da. Ich kann nicht sagen: Herr, nehme diese Krone, denn sie gehört dir. Wie werde ich dort stehen? Es ist nur ein Sinnbild, ich weiß. Da oben gibt es keine Traurigkeit mehr. Aber wir sollten uns vorstellen, dass wenn wir dorthin kommen, dass wir nicht mit leeren Händen dort stehen, sondern dass auch wir sagen können, so wie diese Ältesten gesagt haben: Es gebührt dir zu nehmen Lob, Preis, Dank, Kraft und Ehre. Willst du mit leeren Händen dort stehen? Nein, ich auch nicht. Deshalb lasst uns wirklich in die Nachfolge Christi gehen. Lasst uns Schätze sammeln hier auf Erden. Lasst uns Gutes tun an alle Menschen. Lasst uns Menschen gewinnen für Jesus Christus. Lasst uns die Hölle plündern und sein Reich, Himmelreich damit bevölkern. Das sollte unser Ziel sein. Das sollte unser Sinn sein. Das heißt Nachfolge. Vergiss dein Leben hier auf Erden. Es ist für eine kurze Zeit. Du sollst nicht in Armut leben. Du sollst nicht wirklich, nein, aber so viel dir möglich ist. Wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, das gehört auch dazu, Menschen für ihn zu gewinnen. Denn nicht nur der Pastor, der Prediger oder der Evangelist ist dazu berufen, alle. Er sagt, geht in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen. Und du fange an, und ich, wahrhaftig diese Welt mit ihrer schlechten Eigenschaften, mit ihrer vergänglichen Schönheit aufzugeben. Lass uns wirklich in die Nachfolge, in die Fußstapfen von Jesus treten. Wer Vater, Mutter, Kinder mehr liebt als mich, der ist meiner nicht würdig. Wie? Was verlangt ihr jetzt von mir? Ich soll meine Eltern hassen, meine Kinder hassen, meine Frau hassen? Nein! Du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen. Er ist der Erste, er ist der Anfang, er ist das Ende. Er soll da der Erste sein in unser Leben. Und alles andere kommt später. Oder hat uns nicht gesagt, Gott, wir sollen uns ein Beispiel an die Ameise legen. Sind wir nicht mehr wert wie eine Ameise oder wie ein Vogel? Er sorgt für uns. Wir sollten unser Vertrauen auf Gott werfen. Nicht nur sagen, ich vertraue Gott. Auch es wirklich tun. Und Gott möchte, dass wir, wenn wir vor ihn kommen, dass er uns diese Krone der Gerechtigkeit gibt. Dass wir nicht mit leeren Händen dort stehen. Hast du dich entschieden für Jesus? Hast du dich entschieden, ein Leben mit ihm zu gehen? Dann hast du dich auch entschieden, in seine Nachfolge zu treten. Das ist wichtig. Wie oft warst du dieser Petrus oder ich? Es reicht. Lasst uns wirklich Jesus folgen. Aber ernsthaft, lasst uns Menschen gewinnen. Wisst ihr, wie viele Menschen hier in Gladbach verloren sind? Zu viele. Und wenn es nur einer wäre, auch der wäre noch zu viel. Deshalb lasst es uns angehen. Lasst es uns tun, einfach in die Nachfolge Christi zu treten. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Und lasst uns beten. Wenn ihr raufkommen möchtet, das letzte Lied, das war mit seinem Thron. Und wer heute erkannt hat, auch ich möchte gar nicht mit leeren Händen vor Gott kommen. Ich möchte auch diese Krone der Gerechtigkeit empfangen. Ich möchte nicht nur ein gelangweilter Christ sein da oben. Auch ich möchte in die erste und zweite Reihe sitzen, so wie bei ARD und ZDF. Kommt einfach nach vorne, wenn ihr euch entschieden habt. Wir werden gemeinsam beten, dass uns der Herr wirklich noch mehr Kraft gibt, noch mehr Weisheit, noch mehr Erkenntnis, um in seinem Werk mitzuwirken, um diese Ernte, die schon reif ist eigentlich, die ist überreif. Es sind aber zu wenig da, die Arbeiter sind. Wir haben uns entschieden, als wir Ja zu Jesus gesagt haben, haben wir auch gesagt, ja, wir werden dir dienen. Wir werden Arbeiter sein. Wir wollen die Ernte mit dir einbringen, o Herr. Und nicht zu unserer Ehre, sondern nur zur Ehre unseres Herrn. Amen.